Feinkost, der Detektor FM Podcast zum Thema Essen. Präsentiert von Lidlkochen.de. Entdeckt über 3800 leckere und einfache Rezepte, fertige Ernährungspläne und viele weitere spannende Features wie einen personalisierten Wochenplan mit integrierter Einkaufsliste.
Hi Leute, mein Name ist Dayala Lang und ich freue mich, dass ihr zuhört. Diese Feinkostfolge wird ein bisschen anders als die bisherigen Folgen. Euch erwartet diesmal ein Weihnachtsspecial mit einer kulinarischen Weltreise. Sonst feature ich ja immer jede Folge einen Foodblog mit ein paar kurzen Sprachnachrichten. In dieser Folge kommen die Voice-Memos aber nicht von deutschsprachigen Foodbloggerinnen und Bloggern, sondern aus aller Welt. Ihr hört unter anderem vom chilenischen Affenschwanz, ein super beliebtes Weihnachtsgetränk dort, und von versteckten Bohnen in spanischen Donuts. Und auch von Speisen, die es traditionell zur Wintersonnenwende in Grönland gibt, mit Wal- und Rentierfleisch. Kennt ihr das auch an Weihnachten? Die Schwierigkeit, mit dem Essen allen Wünschen gerecht zu werden? Gut, dieses Jahr feiern die meisten wohl im kleineren Kreise, aber an Weihnachten kommen ja trotzdem unterschiedliche Generationen und Wünsche zusammen. Wenn dann zum Beispiel die Großeltern unbedingt Fleisch essen wollen, die Tante vegetarisch bevorzugt und die Enkelin Veganerin ist, gar nicht so leicht, da ein Essen zu finden, mit dem alle glücklich sind. Wie das gelingt, hört ihr in dieser Feinkostfolge von Alicia Lehle. Sie ist Redaktionsleiterin des vegan-vegetarischen Rezeptemagazins Slowly Veggie. Ein ganz besonderes Weihnachten ist es dieses Jahr für Spitzenköchin Gabriele Kurz und ihre Mutter Christel. Sie müssen nämlich erstmals nicht arbeiten an Heiligabend. Die beiden sind Pionierinnen der vegetarischen Top-Gastronomie. Seit den 80er Jahren betreibt die Familie das erste rein vegetarische Bio-Hotel in Deutschland. Heute kreiert Gabi Kurz vegetarische Konzepte für internationale Hotels. 12 Jahre hat sie auch in Dubai gekocht. Wie schnell sich dort gerade der Trend hin zu einem vegetarischen Essensangebot entwickelt, erzählt sie in dieser Folge. Aber jetzt starten wir erstmal unsere kulinarische Weltreise in dem Land, wo wohl der Weihnachtsmann wohnt. Das Land, was dem Nordpol am nächsten ist. Grönland. Viele Weihnachtsgerichte wie gebratene Ente sind ähnlich wie auch in Dänemark, weil Grönland gehört ja offiziell auch dazu. Die traditionellen grönländischen Gerichte werden vor allem zur Wintersonnenwende gegessen. Das hat mir Vivi erzählt. Sie stammt aus der grönländischen Hauptstadt Nuuk.
Hallo, gut, wie wir nur sind, die mehr zu Rappungen, nur mit einer Lungelo, Galaslit nun an den.
Before Christmas and Christianity came here to Greenland for almost 300 years ago, Greenlanders had this tradition of having a feast on the shortest day of the year, which is the 21st of December. And that is where I invite all friends to have a feast that we call Ullukinnuk, which means the shortest day of the year.
Vivi hat ein paar Lieblingsgerichte, die sie da gerne serviert.
One of the main dishes or delicacies that I put up is mettek, which is raw whale skin. And it kind of tastes like if you have tasted avocado. Like it doesn't taste of much, but it is kind of hard but also very fresh. It smells a bit, but the taste is not the same as the smell. And also we have lots of dried meat in terms of reindeer, whale meat, seal meat, which is dried either during the winter or during the summer. We also have dried fish. All the dried meat and fish are hard to chew, so it takes a bit of a long time.
Das Wichtigste ist Vivi aber einfach das Zusammensein.
So for me, Christmas is also really sharing the food together, whether we like the more European or the traditional Greenlandic food. But it's the sharing and spending time with family that I really look forward to.
Übrigens, alle internationalen Weihnachtsgerichte, die ich in dieser Folge feature, findet ihr auch nochmal zum Nachlesen auf Social Media. Rund um die Weihnachtsfeiertage posten wir die auf der Instagram- und Facebook-Seite von Detektor FM. Das ideale Weihnachtsessen. Niemand hat am 24. Stress in der Küche und allen schmeckt es. Und trotzdem gibt es vielleicht ein bisschen was Besonderes, das wir nicht jeden Tag essen. So stelle ich mir zumindest den Best Case beim Familienweihnachtsessen vor. Alicia Lehle ist Redaktionsleiterin des vegan-vegetarischen Magazins Slowly Veggie und liest dafür jede Menge Rezepte. Alicia, an Weihnachten kommen in vielen Familien sehr verschiedene Interessen zusammen. Mit welchem Weihnachtsmenü können wir denn den verschiedenen Wünschen gerecht werden?
Also ich glaube wirklich, dass es gar nicht so einfach ist, allen Wünschen gerecht zu werden. Und ich glaube, von Anfang an ist es dann wirklich sehr, sehr wichtig zu überlegen, herrschen da immer große Traditionen und will man an dieser Tradition festhalten? Und dann, glaube ich, muss man da so ein eigenes, ja, so ein Puzzlesystem oder so ein Baukastensystem einfach, ja, das ist dann eigentlich, glaube ich, die richtige Lösung, dass man sagt, man hat wirklich eine Basis und an der arbeitet man sich drum herum.
Und wenn es jetzt, wie du meinst, aber halt Traditionen in der Familie gibt, die Fleischgerichte involvieren, wie Bratwürste, Rouladen, Braten, was können wir da machen?
Also wenn man wirklich zum Beispiel, glaube ich, auf Fleisch steht oder halt ein Großteil der Familie Fleisch isst, dann vielleicht überlegen, ob jemand auf Fleischersatzprodukte tatsächlich zurückgreifen will, also sowas wie vegane Würste, oder kann ja auch sein, also es ist nicht jeder ein Fan davon und an sich finde ich es auch immer noch viel, viel spannender, eben Gemüse ja in Szene zu setzen oder Getreide in Szene zu setzen und eben nicht auf Fleischersatzprodukte zurückzugreifen.
Voll, voll, ja, gebe ich dir total recht. Hast du da eine konkrete Idee, also was vielleicht auch Familienmitgliedern gut schmecken könnte, die halt gern Fleisch essen und es deftig mögen?
Also eine schöne Alternative oder eine schöne Idee ist eigentlich ein veganer Nussbraten. Also nicht nur, dass man sofort was, ein Gericht für alle hat sozusagen. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Nussbraten im Kopf, der wird mit Rosenkohlpüree auch noch gereicht. Also da hat man dann halt keine richtige Bratensoße, sondern so ein schönes Püree, so eine Art Mousse, was das Ganze noch mal ein bisschen saftiger macht. Aber ein Nussbraten ist eigentlich, ja, da kommen eigentlich ganz viele Nüsse rein. Also es kann sein Sonnenblumenkerne, Leinsamen, tatsächlich Walnüsse oder Mandeln. Und die werden dann eben gebunden. Also es kommt eigentlich alles in eine Kastenform sozusagen. Und das wird ideal vorbereitet und das kommt in den Ofen. Und dann ist es eigentlich auch schon fertig. Und je nachdem, wie lange man diesen Braten backt, desto saftiger oder trockener wird er dann.
Klingt richtig gut, finde ich. Wie sieht das denn aus? Schon so ein bisschen bratenähnlich?
Es sieht aus wie so ein, eher wie ein Vollkornbrot, wie ein Kasten Vollkornbrot. So sieht es am Anfang aus. Also ich glaube, die Optik ist jetzt vielleicht auf Anhieb nicht für jeden das, was er sich unter einem Braten vorstellt. Aber es schmeckt wirklich super, super lecker. Und ich finde ja sowieso, in der pflanzlichen Küche sind Gewürze und Kräuter super wichtig. Und gerade bei so einem Braten, der eben hauptsächlich aus Nüssen und Saaten besteht, kann man eben dadurch noch einen ganz schönen, würzigen Touch mit reinbringen.
Hast du denn noch weitere Tipps für Gerichte, mit denen alle glücklich werden und die vielleicht dazu auch noch stressfrei an Weihnachten sind?
Ja, also ich glaube, dass zum Beispiel, was ja auch super beliebt ist an den Feiertagen, Raclette ist halt eine sehr, sehr einfache Variante, sage ich jetzt mal, weil man natürlich, also weil einfach jeder in seinem Pfännchen arbeitet. Also da würde ich einfach so viele pflanzliche oder ja vegetarische, vegane Möglichkeiten auf den Tisch stellen, dass sich einfach jeder bedienen kann. Also ja, von jeglichem Gemüse wie Süßkartoffeln oder Maroni, vielleicht noch vegane Käsealternativen, Marinaden, Soßen. Also das würde ich sowieso alle schon mal auf den Tisch stellen. Und dann ist es ja relativ üblich, dass man auf dem Raclette hat man ja meistens noch so eine Bratoption. Und da können dann eben Flexitarier ihr Fleisch, ihre Scampi oder ihren Fisch grillen. Und Veganern und Vegetariern würde ich da einfach mal ganz klassisch zu Tempeh raten. Also das ist wirklich ganz spannend. Das sind ja fermentierte Sojabohnen, die dann in so einem Block gepresst werden. Und wenn man diesen Block klein schneidet und man lässt es dann einen Tag oder ein paar Stunden in so einer schönen Marinade aus ja, Limettensaft, Sojasauce, also vielleicht ein bisschen asiatisch ziehen, dann kann man die wunderbar anbraten und dann haben die einen wahnsinnig tollen Geschmack. Also das Kann ich nur empfehlen. Oder was ich mir auch gut vorstellen kann, ist sowas wie Flammkuchen oder Tarts. Also nicht nur, dass die super edel sein können, sondern auch, wenn man jetzt zum Beispiel einen veganen Teig als Basis hat und dann eben für Flexitarier oder Vegetarier so ein Käse oder so eine Schmandbasis und für Veganer dann vielleicht so ja eine Mandel-Frischkäse-Basis und die belegt man dann ganz flexibel, also zum Beispiel mit Birnen, mit Nüssen, mit ein bisschen Thymian, dann ist es auch super edel und eben super vielseitig, je nachdem, wie man es gerne zubereiten würde.
Ihr arbeitet ja auch mit vielen verschiedenen RezeptautorInnen, FoodstylistInnen und FotografInnen zusammen, die auch die Rezepte entwickeln. Bist du denn da als Redaktionsleiterin auch manchmal dabei, wenn dann die Food-Shootings stattfinden?
Ja, also wir haben ein Team, die machen für uns die rohvegane Strecke in unserem Heft. Und da war ich schon bei mehreren Covershootings dabei. Und das ist wirklich ganz spannend, weil ja, das ist halt einfach eine schöne Zusammensetzung, bis dann so ein Cover-Motiv entsteht und wie man dran arbeiten kann, dass man zum Beispiel echt noch die Möhre oder die Kartoffel irgendwie anders hinlegt und dann wirkt das Gericht ganz anders. Was uns aber wichtig ist und was eben auch das Schöne ist, wenn man bei so einem Shooting dabei ist, dass man alles essen kann. Also wir justieren jetzt da nicht mit Kleber oder mit irgendwelchen künstlichen Aromen oder künstlichen, haltbar machenden Zutaten, sondern das ist alles echt und kann so gegessen werden, wie man es sieht.
Also kein Haarspray für den Extraglanz?
Nee, zum Glück nicht, genau, das brauchen wir nicht. Aber so ein bisschen Wasserspray, das gibt's, aber das ist ja kein Problem.
Und am Ende kommt ihr dann auch mal in den Genuss, das alles zu probieren, oder?
Genau, ja. Also am Ende wird alles aufgegessen.
Das lohnt sich ja dann, da mit dabei zu sein. Also kommt nichts in die Tonne.
Nee, das ist uns schon wirklich wichtig und meistens wird auch gar nicht so viel gekocht. Also wir schauen schon, dass wir tendenziell dann eher 1 bis 2 Portionen pro Gericht maximal kochen, wenn nicht sogar nur eine Portion, damit da so gut wie alles aufgegessen wird.
Vielen Dank für das Gespräch, Alicia.
Ja, vielen Dank. Auch an dich, Dayala. Danke.
Ich fand Alissas Ideen zu Weihnachtsgerichten super, die easy für alle sind, egal ob vegan, vegetarisch oder fleischessend. Wer an Weihnachten aber wirklich gerne Fleisch isst, dem könnten die Speisen gefallen, die da typisch in Mexiko sind. Welche das sind, hat mir Mariana erzählt.
Hola, soy Mariana, soy de México. First, I think it's cod. Here it's called bacalao. Second, we have turkey. Those are the most, like, main dishes. And there you go, sides with like an apple salad or Christmas Eve salad that it's called here Nochebuena. And also we have something that's called romeritos that according to the translation that I found, it's mincemeat with mole, that it's special sauce that it's really typical in our food.
Mole ist eine traditionelle mexikanische Soßenart. Mole Poblane enthält unter anderem Zartbitterschokolade und Chili. Weihnachten ist für Mariana dieses Jahr ein bisschen anders.
This year for Christmas I'm gonna be spending with my grandparents and my mom most probably. And we're gonna be locked up in our house. And probably we'll just watch some fireworks, but not do anything special because the lockdown here, it's gonna be a little bit harder, I guess, on Christmas Eve. So I don't think we can do so much this year, but I am looking forward for the food, most probably turkey because I'm quite a picky eater. So that's what I always eat on Christmas. So Merry Christmas, everyone.
Reisen wir mal ein bisschen weiter in den Süden, nach Chile. Auch dort gibt's Weihnachten Truthahn, zumindest bei Jimenas Familie.
Hola, mi nombre es Jimena Finzi y yo soy de Chile. We don't have like a traditional Christmas dishes in Chile, but in my family we cook a turkey with potatoes with cream and pepper and a special sauce that we made with apples, and it's really nice because the turkey and the sauce is like a sweet and salty thing and make a dish very special. And how I learned it, because my grandmother told my mother, and then she told me, we use some apples from our house. So it's like a really organic thing. So it's really nice.
Es gibt zwar nicht das typische chilenische Weihnachtsessen, dafür aber das Weihnachtsgetränk. Auf Deutsch übersetzt heißt dieses Getränk Affenschwanz.
There is a typical Christmas drink that is a drink of a Spanish influence. Its name is Monkey Tail or Cola de Mono. It's a milk punch and its name is due to its dark brown color. Its ingredients are brandy, milk, sugar, coffee and spices like cinnamon, cloves and nutmeg.
Das Wichtigste dieses Jahr an Weihnachten ist für Ximena aber weder der Truthahn noch der Affenschwanzdrink.
For Christmas, the most special thing is being family. So in this pandemic, it's gonna be like a little bit more quiet, I think so. Like not a special thing with presents because it's really dangerous to go outside to buy it. So we decide to make like a little quiet thing. But really special with the things that we eat always, the turkey, the applesauce, and the potatoes with cream and pepper. Cheers from Chile! Saludos! Que estés muy bien!
So, wir bleiben auf der Südhalbkugel, aber wechseln mal den Kontinent. Morgen aus Namibia feiert Weihnachten dort entspannt bei 30 Grad.
Hello, mein Name ist Morgan und ich bin von Windhoek, Namibia. A favorite Christmas food of mine has to be my mom's signature macaroni salad because it seems to get better every single year. And for dessert, I vouch for my stepmom's super soft and moist chocolate cake. And of course, a barbecue because we're Namibian, as well as a myriad of vegetable salads. Drinks we consume apart from alcoholic beverages are ontaku, a traditional drink made of maize meal.
Ein Getränk aus einer Art Maismehl, hatte ich vorher noch nie gehört und Morgan hat mir deshalb mal genauer erklärt, was das für ein Drink ist.
Ontaku is prepared with mahangu flour, similar to corn flour. The three main constituents of this drink are the mahangu flour, sugar and water. This drink is brewed for over a day or two to allow the flavors to marry. Now one can describe the texture of this drink as grainy and or sand-like, but I assure you, it is a very delicious drink and definitely a crowd favorite.
Und den Drink kann sich morgen dann grillend am Pool gönnen.
Now Christmas in Namibia is generally hot, so you'd find myself and my family in Swakopmund, positioned around a swimming pool or around a barbecue because food generally brings us together. A favorite memory of mine would be preparing dumplings with my granny because the stories that she shares are very entertaining as we prepare the dumplings. Now, Christmas this year is looking very different because of the pandemic. I know for a fact that my family will be sanitizing every 2 seconds and wearing masks as they practice their civilian responsibility. It will be very full because we haven't seen each other in almost 10 months.
Gabriele Koch ist Pionierin in der vegetarischen Top-Gastronomie. Pionierin war sie gemeinsam mit ihrer Mutter Christel mit dem ersten vegetarischen Biohotel Deutschlands in Berchtesgaden. Und als Bio-Pionierin wurde ihr dann auch ein Job in einem Luxushotel in Dubai angeboten. Und zwar sollte sie da das erste gesunde und vegetarische Restaurant eröffnen. 12 Jahre hat Gabi Kurz dann in den Vereinigten Arabischen Emiraten gewohnt und seit Ende 2018 ist sie zurück in Bayern. Gabi, was isst du als Spitzenköchin denn selbst zu Weihnachten?
Ha, da wirst du lachen. Also ich esse, erst einmal heuer, dieses Jahr ist Weihnachten das erste Mal, an dem ich nicht arbeite. Weil ja, wie gesagt, auch meine Mama kann ihr Restaurant und ihr kleines Hotel nicht aufhaben. Also werden wir heuer es mal wahr machen, das zu tun, wovon wir schon lange mal gesprochen haben, dass wir uns Weihnachten mal zurücklehnen und für uns was Einfaches kochen. Was ich besonders mag und ich immer finde, das ist für mich so, dass der Inbegriff des Wintergerichtes ist eine Berglinsenterrine. Das schmeckt so ein bisschen wie Leberterrine. Und dazu machen wir einen Feldsalat, selber gemachtes Toastbrot und eine Sauce Cumberland. Die ist natürlich sensationell, weil wir haben eigene Johannisbeeren, rote Johannisbeeren.
Kannst du nochmal für alle kurz erklären, was genau ist in der Sauce Cumberland?
Da kommt rohe Johannisbeeren aus dem Tiefkühler, weil aus dem eigenen Garten, die haben wir jetzt einfach tiefgekühlt. Dann kommt eine Handvoll Preiselbeeren dazu, die sind auch tiefgekühlt, die hat man im Herbst idealerweise gekauft. Dann etwas Agavendicksaft, ein bisschen abgeriebene Orangenschale, ein bisschen Orangensaft von einer Bio-Orange logisch und ein bisschen geriebener frischer Meerrettich. Und das alles miteinander, das wird püriert und dann durch ein feines Sieb passiert.
Klingt nach einer richtig guten Kombi.
Also das ist wirklich, das ist was Feines und das werden wir uns heuer Weihnachten machen.
Kurze Zwischeninfo an dieser Stelle. Gabriele Kurz hat uns auch das ganze Rezept verraten, ihre Berglinsenterrine mit ihrer speziellen rohen Sauce Cumberland. Die findet ihr im Online-Artikel zu dieser Feinkostfolge, einfach auf der Website von Detektor FM. Das Rezept lässt sich übrigens auch super vorbereiten, also perfekt für stressfreie Weihnachtstage.
Vorbereiten ist absolut Trumpf und es gibt viele Gerichte, die sich gut vorbereiten lassen. So wie zum Beispiel das ist eine sehr schicke Vorspeise. Ne? Das sieht toll aus, das schmeckt unglaublich gut. Oder was ich auch sagen würde, irgendwas, was im Ofen länger schmoren kann, wie zum Beispiel ein Kartoffelgratin oder solche Dinge. Dies ist alles gut, was man vorbereiten kann. Das ist schön für Weihnachten. Dann holt man das nämlich nachher nur noch raus.
In den 80er Jahren waren du und deine Mutter ja eigentlich Pionierin mit Bio- und vegetarischer Küche, also auch in der Kombi. Wurdet ihr denn da teilweise belächelt, auch gerade wenn es vielleicht ums Thema Festessen ging?
Also natürlich gab es sowohl als auch. Also es gab die einen, die das absolut bewundert haben, auch natürlich begrüßt haben. Sie sagten, endlich macht mal jemand das so. Aber gleichzeitig gab es natürlich auch die Leute, die gesagt haben, da wird doch keiner kommen, davon kann man doch nicht leben oder beziehungsweise man kann doch nicht nur Körner essen oder nur Gemüse essen. Ja.
Oh Mann, so die typischen nervigen Standardvorurteile gegenüber veganer und vegetarischer Ernährung gab es also auch damals schon.
Selbst als wir angefangen haben, da gab es ja auch schon Leute, die belächelt wurden und den aber von anderen quasi begeistert nachverfolgt wurden. Also ich denke mal, das hat es, glaube ich, immer gegeben. Aber jetzt hat man es extrem leicht, ja, weil es natürlich eine hohe Akzeptanz auf breiter Ebene stattfindet. Ne? Also mittlerweile, denke ich, hat man da so gut wie keine Widerstände mehr.
Ja, voll gut, dass ihr das trotzdem einfach so durchgezogen habt. Mittlerweile ist das Bewusstsein in der Gesellschaft für Nachhaltigkeit ja viel präsenter und die Einstellung zu vegetarischem oder veganem Essen hat sich ja komplett geändert.
Ich meine, mich hätte es zum Beispiel auch nicht nach Dubai gebracht, als ich meine Ausbildung gemacht habe und ich so am Anfang meines Berufslebens war. Da wäre ich auch schon sehr gerne mit meinem Beruf gereist, aber da hätte ich ganz normal kochen müssen, weil das überhaupt im Ausland, also weiter weg, wie zum Beispiel im Mittleren Osten oder so, überhaupt nicht gefragt war. Da hatten wir dann hier schon, sagen wir mal, ungefähr 20 Jahre Vorsprung oder Vorlauf. Dann fingen die dort an und deswegen hatten wir damals da das erste gesunde Restaurant, das erste Wellbeing und vegetarische Restaurant im gesamten Mittleren Osten. Aber in der Zwischenzeit hat sich da so viel getan. Also so wie bei uns, man findet auch in den Supermärkten Bioware und, und.
2007 war das, als du das allererste vegetarische Restaurant in der Region eröffnet hast mit dem Luxushotel zusammen. Und jetzt 13, 14 Jahre später erlebst du den Trend zu Veganismus, Vegetarismus und Bio, zumindest in Supermärkten und der Gastrobranche, genau wie in Deutschland. Warum denkst du denn, dass in Dubai der Trend so viel schneller verlaufen ist als hier?
Na, weil alles dort schneller verläuft. Bei uns war das ja viel früher, hat das alles früher stattgefunden. Und da sind die Dinge, da war die Welt noch nicht miteinander so vernetzt. Das ist mal das eine. Ja, jetzt laufen Dinge ja hier auch viel schneller. Aber Dubai oder die Emirate im Speziellen, die sind natürlich, die haben wirklich den Schnellgang eingeschaltet bei allem. Ja, die haben, wenn man sieht, wie jung das Land eigentlich ist oder die
der Zusammenschluss der Emirate, das sind jetzt erstmal gerade, sind noch keine 50 Jahre. Ja.
Und inwiefern hat dich eigentlich der Aufenthalt in Dubai kulinarisch inspiriert?
Für mich hat der Aufenthalt in Dubai natürlich auch sehr, sehr viel kulinarische Einsichten gebracht. Es gibt da ja auch einen wunderbaren Melting Pot von den verschiedensten Küchen. Abgesehen von der arabischen natürlich, gibt es dort auch alles, was das Herz begehrt an indischer Küche, an asiatischer Küche. Da kann man sich so inspirieren lassen, auch was den Umgang mit Gewürzen angeht, der ist dort sehr viel schwungvoller als das, was wir so kennen. Und natürlich gibt's ganz wunderbare Dinge, die ich von dort mitgenommen habe. Also zum Beispiel einfach nur, um eines zu nennen, Satar oder Granatapfelmelasse und solche Dinge, die sind halt wirklich ganz, ganz wunderbar auch in unserer Küche einzusetzen. Und natürlich hat mich das dermaßen inspiriert, dass ich natürlich auch jetzt sehr viel schwungvoller würze als früher.
Durch dein kulinarisches Beratungsunternehmen hast du ja Kontakte nicht nur nach Dubai, sondern auch zu Kunden aus der Hotel- und Gastrobranche weltweit. Wie erlebst du das in anderen Ländern, wie sich dort die Einstellung gegenüber vegetarischen und veganen Optionen geändert hat?
Ich arbeite halt viel mit internationalen Ketten. Ich habe jetzt kein Haus, das jetzt nur an einem Ort ist, ja, oder in einem Land ist. Also ich stelle also jetzt schon fest, da ist vielleicht jetzt nicht so repräsentativ für ein Land jetzt in dem Sinne. Aber das macht sich überall breit. Also ich habe also im Moment meine Kunden, ein Kunde sitzt in Bangkok, ein anderer sitzt in Riad, noch ein anderer sitzt in der Schweiz und wieder ein anderer in Südfrankreich. Also ich denke, das ist sehr, sehr verbreitet. Und dann natürlich noch Dubai und Abu Dhabi.
Also meinst du, dass es jetzt auch einfach deutlich vielseitigere Frühstücks- und Abendessensoptionen in den Hotels gibt?
Oder ja, wenn sie Veranstaltungen haben, also im Moment ist ja alles ein bisschen eingebremst, aber normalerweise, dass die einen immer ein ordentliches und sehr durchdachtes Angebot an vegetarischen und veganen Gerichten damit anbieten, weil das einfach schon so eine breite Masse erfasst hat, dass man das wirklich auch braucht. Gell?
Siehst du denn auch eine Veränderung bezüglich der Festessen?
Ja, es tut sich generell da sehr viel und logischerweise macht das dann auch vor den Feiern nicht Halt, weil das ist ja meistens, geht das einher mit einem Lifestyle. Ja, das ist nicht so, also sehr häufig nicht so, dass die Leute das mal machen und dann wieder nicht, sondern sehr häufig geht das einher mit einem, mit einer Änderung der Einstellung, einer Änderung der Lebensweise im Allgemeinen.
Ja. Nicht nur nachhaltigeren, sondern eben auch gesünderen Lifestyle. Du selbst achtest ja auch sehr auf gesunde Ernährung. Wie können wir denn gesund durch die Weihnachtszeit kommen? Ich glaube, ich bin nämlich nicht die Einzige, die sich gerade zu 90% von Plätzchen ernährt.
Ja, maßvoll. Ja, also prinzipiell, also jetzt wenn du mich fragst, also ich, wenn Plätzchen backe, dann mache ich die ja sowieso auch mit Vollkorn und alles in Bio-Qualität. Trotzdem sind es Plätzchen, sie sind natürlich gesüßt, ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel auch keinen weißen Zucker nehme, so nehme ich eventuell braunen Zucker oder Kokosblütenzucker oder Honig oder Agavendicksaft. Süß ist süß, ja, von der Seite her. Man sollte also in dem Falle maßvoll. Also erstmal, als erstes kommt die Qualität, schauen, dass man eine gute Qualität hat. Ja, keinen Schrott kaufen oder so, sondern schauen, dass man selber macht oder eine gute Qualität kaufen. Das ist Punkt 1. Und dann nicht übertreiben. Also einfach maßvoll genießen. Dann, glaube ich, kommt man ziemlich gesund durch die Feiertage, egal was es für welche sind. Also was wir immer machen, und das ist etwas, was ich wirklich empfehlen kann, am Anfang eines Essens, ja, immer einen relativ großen Rohkostsalat zu setzen. Das bringt also erstmal einen Haufen Vitamine. Die Rohkostqualität ist auch wichtig, weil da muss man besser kauen. Der Körper muss sich ein bisschen mehr anstrengen, um das alles zu verstoffwechseln und zu verarbeiten, zu verdauen. Und da hat man eigentlich schon einmal einen sehr guten Schuss gesunde Ernährung schon mal abgedeckt.
Vielen Dank für das Gespräch, Gabi.
Ja, ich danke auch.
Auf der kulinarischen Weltreise diese Folge sind wir ganz schön gut rumgereist, würde ich sagen. Für alle, die Fisch lieben, habe ich jetzt noch eine Weihnachtsinspiration von Maria aus Russland. Die gibt's aber noch nicht am 24.12.
Привет, меня зовут Мария, и я из России. First of all, I gotta say that here in Russia we don't celebrate Christmas as you celebrate it in Europe, for example, or in America. The Christmas holiday is on 7th of January. And actually in Russia, for most families, the main holiday is not Christmas, but New Year. But anyway, for both these holidays, prepared dishes are mostly the same.
In Marias Familie gibt's Kaviar-Sandwiche, Heringssalat und Ente mit Äpfeln und Cranberry-Soße.
I really like this roasted duck with apples and cranberry sauce that my mother makes every year. However, the dressed herring I like the most. The recipe is pretty simple. You will need a pickled herring, boiled potatoes, carrots, beetroots, onions and mayonnaise. I like the mixed taste of salted herring and boiled vegetables. But I have to say that this taste doesn't come from the childhood, because I didn't like all kind of fish when being small. Even though the recipe is pretty simple, I don't make it on my own, because I really like the way my mom does it. I'm looking forward to coming back home for holidays, but unfortunately I guess that this year we won't make a big party with all the relatives because of the pandemic. But thank God we all have Skype to communicate with each other.
Maria hat übrigens gerade ihre Facharztausbildung in innerer Medizin beendet und mitten in der Pandemie angefangen, in St. Petersburg zu arbeiten. Jetzt kommt der größte Kontrast zwischen zwei Weihnachtsessen. Nach dem russischen Heringssalat hören wir von Roberto aus Spanien sein liebstes Weihnachtsgericht, und das ist
Roscón de Reyes,
die spanische Donut-Variante.
Hola, soy Roberto Hernández y vengo de Madrid, España.
Roscón de Reyes ist eine Art von so Donuts, so ein riesiger Donut mit Sahne. Und ich kann das machen. Ich habe das Rezept von meinem Vater gelernt. Mein Vater ist Koch, der hatte immer in einem Restaurant gearbeitet. Jetzt bin Corona, ist das Restaurant leider momentan geschlossen. Aber das Rezept ist relativ leicht. Man muss nur eine Mülle machen. Die Mülle mit Hefe krummeln, danach Milch und einen Löffel Zucker. Glatt ruhend und alles zudecken und einen warmen Ort einfach gelassen. Danach mit Rum, Mandel und Milch einen glatten Teig machen.
Und in einem Donut wird dann eine Krippenfigur versteckt, in einem anderen eine Bohne. Roberto hat es meistens geschafft, irgendwie den mit der Krippenfigur zu finden. Die Story und Bedeutung der Figur hat er mir erzählt.
Das ist das Essen, das ich mich am meisten immer so glücklich gemacht hat als Kind, weil das ist wie ein kleines Spiel für Kinder. Wenn das Kind die Figur bekommt, dann bekommt man so Glück für das kommende Jahr. Und wenn man die Bohnen bekommt, dann man muss so dafür zahlen. Also als Kind zahlt man normalerweise nicht. Aber das wäre ein kleiner Wettkampf mit deinen Geschwistern. Und das war genau so bei mir. Ich hatte so 5 Jahre in der Reihe gewohnt und ich habe immer mega viel Ärger von meinen Geschwistern bekommen. Und dann, ja, es ist wie ein Spiel. Man versucht einfach so einzusetzen, wo die Figur sich befindet. Feliz Navidad y os deseo un buen año y muchas gracias.
Beim Stichwort Lieblingsweihnachtsessen denkt auch Nicola aus Italien als erstes an Gebäck. Er stammt ganz aus dem Süden, aus Apulien.
Ciao a tutti, sono Nicola, vengo dalla Puglia. In my region, so the south of Italy, particular the southeast, there is a sweet called Purcigiuzzi that is made of tiny bits of dough that are fried. They are prepared with clove, cinnamon, wet flour, olive oil, pieces of orange, pieces of lemon, juice of orange, juice of lemon, and vermouth, martini, depends on the families, of course. And these kind of tiny bits of dough, they are fried and then splashed in a syrup made of honey and sugar.
Nicola lebt aktuell nicht mehr in Italien, sondern in Braunschweig und liebt es zu kochen.
I very much enjoy cooking in general and enjoy cooking this kind of dish together with my sister every year. We follow the recipe of an old friend, family friend who is now 95. And once we prepare these plates full of prosciutto, full of this sweet, we distribute it to our family friends, just like here in Germany, people distribute Plätzchen. This year, due to pandemics, I'm not sure I will be able to fly there. I hope so. If not, I'm pretty sure that I will do this sweet here. And I hope everyone stays safe, and all the best to all of you.
Ich glaube, jetzt habt ihr wirklich genügend Inspiration fürs Weihnachtsessen. Raclette, Flammkuchen oder Tarts als Go-To-Rezept, wenn viele verschiedene Wünsche unter einen Hut gebracht werden müssen. Süße und herzhafte Weihnachtsgerichte aus aller Welt und leckere Getränke, auch wenn sie crazy Namen wie Affenschwanz tragen. Die Rezepte zu allen internationalen Gerichten, die ihr hier in den Sprachnachrichten gefeatured wurden, findet ihr, wie schon gesagt, rund um die Weihnachtsfeiertage auch nochmal auf der Instagram- und der Facebook-Seite von Detektor FM. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn es euch gefallen hat, abonniert den Podcast gern. Und bei Feedback oder Themenwünschen einfach eine Mail an kontakt@detektor.fm schicken. Ciao, macht's gut, bis zur nächsten Folge in einem Monat dann.
Feinkost. Präsentiert von LidlKochen.de.